Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Marietta Schwarz.
In 200-300 Jahren wird das Leben auf der Erde unvorstellbar schön sein.
Ja, das ist doch mal eine Perspektive, die Susanne Kennedy da liefert in ihrer Inszenierung von Tschechows Drei Schwestern an den Münchner Kammerspielen. Und ob es schon heute Abend bei der Premiere wunderschön war, das erfahren Sie gleich hier bei Fazit. Dann geht's ans Berliner Ensemble, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, Gegenwartsautoren zu fördern. Aber die sind teilweise ziemlich unglücklich darüber, wie mit ihren Texten dann auf der Bühne umgegangen wird. Jüngstes Beispiel Armir. Heute hatte das Drama von Mario Salazar Premiere, beziehungsweise das, was von ihm übrig blieb. Außerdem in dieser Fazitsendung: Hunderte Filmschaffende weltweit fordern die Freilassung des in Myanmar inhaftierten Filmemachers Mintin Kokojin. Das Haus der Kulturen der Welt schließt sein Forschungsprojekt zur Technosphäre ab. Schwierig, so unsere Autorin. Und ein Blick nach Kolumbien auf die Fotografien des Krisenreporters Jesus Abad. Sie gilt als der Shootingstar unter den Regisseurinnen, eine Frau, die von der ersten Inszenierung an ganz eigene Wege ging, die Bühne als Installation begreift, den Schauspielern Masken überzieht, Stimmen verfremdet und diesem Konzept zuletzt mit Coming Society die Krone aufsetzte, indem sie die Installation dann auch noch begehbar machte. Ja, und jetzt könnte man erwarten, dass etwas komplett Neues kommt von Susanne Kennedy. Heute Abend an den Münchner Kammerspielen feierte ihre Inszenierung eines Klassikers Premiere, Die drei Schwestern von Anton Tschechow. Sven Rickleffs hat es gesehen für Fazit. Guten Abend, Herr Rickleffs.
Guten Abend.
Das ist ja ein sehr beliebtes, ich möchte fast sagen, ein modisches Stück über eine allzu satte, gelähmte bürgerliche Gesellschaft. Lässt sich so wunderbar auf die Gegenwart übertragen, auch bei Susanne Kennedy?
Naja, ob es unbedingt bei Susanne Kennedy explizit die bürgerliche Gesellschaft ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber natürlich greift sie sich dieses in der ewigen Sehnsuchtsschleife Hängen der drei Schwestern als Motiv heraus, dieses sich nach Moskau sehnen und nicht dorthin kommen, dieses immer wieder das Gleiche tun, wobei Susanne Kennedy das in einer doppelten Weise, glaube ich, verstanden wissen will. Zum einen aus dem Stück heraus, also aus der Innenperspektive der drei Schwestern, zum anderen aber auch aus der Außenperspektive des Zuschauers, der ja im Fall eines so viel gespielten Stückes wie Tschechows Drei Schwestern natürlich genau weiß, wie die Geschichte geht und sie sich trotzdem immer wieder erzählen lässt. Das heißt also, die Geschichte des ewigen Loops, würde ich mal sagen, ist es, was Susanne Kennedy hier jetzt an diesem Tschechow-Stück interessiert. Das Ganze heißt Drei Schwestern von Susanne Kennedy nach Anton Tschechow. Sie hat das Stück auf wenige sich leicht variierende und sich loopende Szenen herunterskelettiert und das Ganze dann mit anderen Texten angereichert, unter anderem mit Nietzsches ewiger Wiederkunft des Gleichen aus seiner Fröhlichen Wissenschaft, wo er fragt, ob wenn ein Dämon nachts käme und einem sagte, dass man sein Leben immer mal wieder aufs Gleiche wiederholen müsste, wäre man dann verzweifelt oder könnte man es bejahen und die Zeit damit als Kreislauf sehen und den Moment leben? Das ist die Frage, glaube ich, die dieser Abend ganz präzise stellt.
Ja, und das Element der Zeit, der Loop, den haben Sie schon erwähnt, das ist ja auch ein wiederkehrendes Motiv bei ihr. Wir hören mal kurz noch in einen Ausschnitt rein.
I am glad, very glad, very glad. But there are three sisters, surely, I remember, three little girls. How time does fly. Oh dear, how it flies. Oh dear.
Ja, für mich hat das, Herr Rickleffs, extrem etwas mit Filmischem zu tun. Das hat mich sofort an Hollywood-Filme erinnert, allein vom Klang her. Ja, wie ist es nun mit diesem berühmten Kennedy-Stil? Bleibt sie sich treu?
Ja, sie bleibt sich treu und in gewisser Weise loopt sie sich also auch selbst. Sie bleibt bei den Gummimasken. die Gesichter der Schauspieler total verbergen. Sie bleibt bei Trennung von Körper und Stimme. Es sind eben nicht die Stimmen der jeweiligen Schauspieler und Schauspielerinnen, die da als Playbacks lippensynchron abgespielt werden. Sie bleibt bei ihrer Behandlung der Schauspieler, sie mehr im Raum, würde ich mal sagen, auszustellen, als sie zu bewegen. Und sie bleibt bei dieser konsequenten Nicht-Psychologisierung. Und sie bleibt ja auch bei einem Theater als einer Art installativen Performance. Da ist sie sehr konsequent. Gleichzeitig würde ich sagen, entwickelt sie sich mit jedem Stück dabei weiter und perfektioniert das Ganze in einer ungeheuren und faszinierenden Weise.
Das heißt, Sie gehören nicht zu denjenigen, die jetzt unbedingt etwas Neues erwarten. Nochmal eine andere Frage. Die Schauspieler sind ja auch neue Ensemblemitglieder da mit auf der Bühne. Ich habe den Namen Eva Löbau in der Ankündigung gelesen. Man hat ja dann immer so das Gefühl, die kommen dann unter der Maske gar nicht zum Zuge.
Nein, das ist ganz klar kein Theater, wo Charakterköpfe sozusagen in einem psychologischen Spiel in irgendeiner Weise Profil erringen können, sondern man sieht ihre Gesichter ja wirklich nicht. Man kann sie vielleicht durch die Statur, kann man den einen oder anderen Schauspieler erahnen. Und es ist auch nicht so wie bei früheren Arbeiten, dass die Gesichter, die Masken den Gesichtern der Schauspieler nachgeformt sind. Das gab es schon mal hier an den Kammernspielen. Das ist eine wirklich sehr zurückgenommene Schauspielerarbeit, die sie von ihren Schauspielern fordert, die zugleich natürlich höchste Perfektion und höchste Konzentration bedürfen. Zum Beispiel im Gestus, der dann auf das Playback gesprochene ja in jedem Fall passen muss. Aber wenn man mit Schauspielern wie zum Beispiel Christian Löber oder auch wie Walter Hess, der gerade jetzt 80 Jahre alt geworden ist, hier an den Kammerspielen, wenn man mit denen spricht, die auch heute Abend wieder dabei waren und die seit den ersten Arbeiten hier an den Münchner Kammerspielen mit Susanne Kennedy zusammengearbeitet haben, dann erfährt man zugleich über die neuen, ungekannten und wohl auch, aber auch sehr beglückenden Freiheiten und Herausforderungen, die es für Schauspielerinnen und Schauspieler bedeutet, mit Susanne Kennedy zusammenzuarbeiten.
Sven Rikliffs über die drei Schwestern von Tschechow an den Münchner Kammerspielen, inszeniert von Susanne Kennedy. Morgen ist die nächste Vorstellung. Das Berliner Ensemble unter seinem Intendanten Oliver Rehse will explizit die zeitgenössische Dramatik fördern. Neue Stücke, die sich mit gesellschaftlich relevanten Fragen beschäftigen. Ein eigenes Autorenprogramm wurde dafür aufgelegt, unter Leitung von Moritz Rinke, der das BE aber vorzeitig verlassen hat. Begründung unterschiedliche künstlerische Auffassungen. Das Autorenprogramm aber läuft weiter und das neue Stück feierte heute Premiere. Es heißt Armir von Mario Salazar. Die Geschichte dreier krimineller Brüder in Neukölln, deren palästinensischer Vater aus einem Flüchtlingslager im Libanon entkommen ist. Und gesehen hat das unser Kritiker André Mumot. Hallo erstmal.
Hallo.
Wer ist diese Hauptfigur Amir?
Der Amir, wie wir ihn heute Abend sehen, dargestellt mit großer Intensität von Burak Yigit, ist so ein ziemlich verlorener Typ, der eigentlich permanent versucht, seine deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen bzw. arbeiten zu dürfen. Das wird ihm verwehrt. Er rutscht in die Kriminalität ab oder er ist eigentlich schon ein Intensivtäter als 11- oder 12-Jähriger. Und wir erleben ihn, wie er sich so durchschlägt im wahrsten Sinne des Wortes, findet da viel Gewalt statt, aber auch Autoaggression. Der schlägt auch sich selbst und rennt gegen die Wand, die da auf der Bühne rotiert und versucht, ein bisschen Hoffnung zu finden in der Beziehung zu einer deutschen Hanna, was aber auch zumindest an diesem Abend, heute Abend bei der Premiere, nicht gut ausgeht.
Ist es so ein Drama in der Tradition von Bertolt Brecht und Heiner Müller, wie es Oliver Rehse sich für dieses Autorenprogramm und für sein Theater vorstellt? Also ich sage jetzt einfach mal gesellschaftlich relevant.
Naja, es behauptet natürlich eine gewisse gesellschaftliche Relevanz. Da geht es um was? Da geht es um die Clankriminalität im weitesten Sinne in Neukölln. Das ist ja gerade so ein aktuelles Thema. So ist es auch in dem Stück von Mario Salazar. Der hat da allerdings eine ziemliche Räuberpistole draus gemacht. Also das ist so eine saftige, ja, auch durchaus amüsante und effektvoll zugespitzte Geschichte, so ein bisschen wie der Hauptmann von Köpenick in so einer migrantischen Variante. Der kommt einfach nicht auf seine Füße und landet eben auch immer wieder im Gefängnis. Allerdings kommen wir jetzt schon zu dem entscheidenden Punkt, weil dieses Stück von Mario Salazar ist heute Abend nicht aufgeführt worden. Das ist einfach ein schon sehr bedeutsamer Umstand. Es gibt keine Uraufführung heute Abend. Heute Abend wurde aufgeführt, ich zitiere, Amir nach Motiven des Dramas von Mario Salazar. Bearbeitung von der Regisseurin Nicole Oder und dem Ensemble. Das heißt, von dem Stück sind so 2-3 Sätze übrig geblieben.
Zwei, drei Sätze.
Vielleicht sind es auch 4. Nein, ganz, ganz wenig. Die Namen der handelnden Figuren sind dieselben. Also es gibt diese Familie noch und die heißen auch so, wie sie in dem Stück heißen, sind aber ganz anders eigentlich als im Stück, haben auch andere Dinge, mit denen sie sich beschäftigen und auch andere Konflikte.
Aha. Gut, jetzt haben Sie gesagt 2-3 Sätze. Ich wollte gerade einfügen, Theater nimmt sich ja doch immer die Freiheit, mit Text zu arbeiten und Texte zu verändern. Sonst würden sich die Stücke ja auch mehr oder weniger ähneln. Aber wenn Sie sagen, 2-3 Sätze sind übrig geblieben, dann scheint das vielleicht ein bisschen zu wenig zu sein.
Das ist definitiv zu wenig, wenn man ein Autorenprogramm im Hintergrund hat. Das ist schon wirklich, ich würde sagen, so ein mittelschwerer Theaterskandal, der da heute über die Bühne gegangen ist. Ich finde persönlich, das muss man vorausschicken, dieses Stück von Mario Salazar gar nicht besonders gut. Und das, was heute Abend auf die Bühne gebracht wurde, wiederum, war sehr stark. Das war sehr intensiv. Vor allen Dingen war es wirklich authentisch. Das war eine Stückentwicklung. Da haben die Performer, die Darstellerinnen und Darsteller, die allesamt großartig waren, eine ganz authentische Art gefunden, zu sprechen, ihre Figuren zu gestalten. Das ist so im Stück nicht unbedingt vorhanden. Aber es geht ja um eigentlich etwas ganz anderes, nämlich darum, dass das BE, das Berliner Ensemble, wie Sie ja anfangs auch gesagt haben, sich auf die Fahne geschrieben hat, wir wollen junge Dramatiker oder überhaupt Dramatikerinnen und Dramatiker fördern. Wir haben ein eigenes Autorenprogramm ins Leben gerufen und da ist dieses das zweite Stück, was überhaupt aufgeführt wurde und dann entscheidet man sich bei den Proben, nee, uns gefällt es aber irgendwie nicht und wir können das besser machen und ganz anders machen, indem wir das Stück einfach nicht spielen. Mhm. Das ist schon ein sehr, sehr spezieller Vorgang und für den Autor, glaube ich zumindest, wirklich eine schlimme Angelegenheit auch.
Das heißt, da besteht auch die Gefahr, dass sich da andere vielleicht gar nicht mehr bewerben oder so einen Auftrag nicht mehr annehmen.
Also das Autorenprogramm, so wie es gestartet ist, kann so auf keinen Fall weiterlaufen. Das ist eigentlich ziemlich klar. Die müssen sich noch mal fragen, was für eine Einstellung sie eigentlich dem Literatur- und dem Autorentheater gegenüber auch an den Tag legen wollen. Weil man kann nicht ein Stück in Auftrag geben bei einem Autor und es dann nicht spielen. Das ist, glaube ich, wirklich dem Autor gegenüber nicht fair.
Und dann den Originaltext, das haben Sie vorhin mir erzählt, dem Publikum noch in die Hand drücken.
Genau, das ist dann sozusagen die Alternativlösung, die gefunden wurde in letzter Minute. Jeder Zuschauer, der diesen Abend heute besucht hat, bekam das Stück von Mario Salazar quasi geschenkt. Zum Lesen aufgeführt wurde es, wie gesagt, nicht. Trotzdem muss man noch mal sagen, das, was da heute Abend aufgeführt wurde, was auch zum Beispiel begleitet wurde, ganz virtuos von mir, so Live-Zeichnungen, die auf die Bühne projiziert wurden von Bente Teufsen, war ein toller Abend. Das ist wirklich starkes, intensives Theater, was auch wirklich Aussagen findet über die Situation von diesen Migranten, die auch keine wirkliche Perspektive haben eben in Deutschland und in Berlin. Das ist intensiver gewesen als das, was ich gelesen habe in dem Stück. Aber trotzdem ist es, glaube ich, keine besonders kluge Angelegenheit zu sagen, wir nehmen da Motive eines Stückes und das Stück selber werfen wir eigentlich zum Fenster hinaus.
André Mumot über die Premiere von Amir am Berliner Ensemble, eine Uraufführung, die so nicht genannt werden will. Zweite Inszenierung aus dem Autorenprogramm. Das Stück ist von Mario Salazar.
Fazit.
Technosphäre und Anthropozän sind oft genannte Begriffe im Kunst- und Wissenschaftsdiskurs geworden. Es geht um die Allgegenwart des Technischen in einem Zeitalter, in dem der Mensch zum größten Einflussfaktor der natürlichen Umwelt geworden ist, sehr verkürzt ausgedrückt. Wesentlich ausführlicher hat sich das Haus der Kulturen der Welt diesen Begriffen gewidmet, und zwar in einem 4-jährigen Forschungsprojekt. das jetzt in einer Tagung mit dem Titel Lebensformen gipfelte. Es ging um hochspannende Fragen zu sich selbst organisierenden Bakterien, zum Beispiel bis hin zur häuslichen Pflege. Und auch die künstlerische Performance hatte ihren festen Platz. Elisabeth Nehring war dort, kam allerdings etwas ratlos aus der Veranstaltung.
So hat man das Auditorium des Haus der Kulturen der Welt noch nie gesehen. Der große, holzvertäfelte Saal mit den Hunderten von Plätzen, fast komplett unbestuhlt. Die Leere wirkt anziehend, der helle Teppich schmeichelt unter den Füßen, der leicht abfallende Boden lädt zum lässigen Hinsetzen ein. Wo sonst der Blick konzentriert auf die Bühne gerichtet wird, entsteht zugleich räumliche Weite und Intimität. Ideal für die Denkfreiheit, die die dreitägige Diskurs- und Performance-Veranstaltung Lebensformen anstrebt. Reibungsmomente zwischen Technologien, Gesellschaftssystemen und Wertevorstellungen. Nichts weniger als das soll hier analysiert werden. Grundlage für die Gespräche und Vorträge von Wissenschaftlern, Theoretikern und Künstlern sind 10 Fragen. Zum Beispiel, wofür arbeiten wir? Wo finden wir uns selbst? Oder auch, um wen sorgen wir uns? Einfache, offene Fragen, die von den Vortragenden mitunter ins Unendliche weitergesponnen wurden.
Kann man Care-Arbeit als eine Form des Denkens begreifen über ihre materielle und affektive Dimension hinaus? Wenn dem so ist, woraus bestehen die Implikationen einer achtsamen Care-Arbeit, die Geschichte und Erinnerung mit einbezieht? Auf welche Weise kann Care-Arbeit selbst das Denken unterbrechen?
Jede einzelne dieser Fragen, die Lisa Paretzer, Psychosozialtheoretikerin aus London, in ihrem Vortrag stellte, hätte Anlass zu einem eigenen philosophischen oder gesellschaftspolitischen Exkurs gegeben. Doch die Fragen und Gedankenschleifen, die Verweise auf Texte und Vordenker und Denkerinnen nahmen kein Ende. Ein Text so verdichtet wie ein doppellagiger Pullover, durch den kein Hauch Wind mehr an die Haut dringt. Klug, sicher, aber nicht gerade geeignet, allgemein zugängliche Breschen in komplexe Themen und Fragestellungen zu hauen. Womit wir beim Widerhaken dieser vielversprechenden und ambitionierten Veranstaltung wären. Wer unvorbereitet kam, konnte eine mittelschwere intellektuelle Überforderung angesichts der Überfütterung aus unterschiedlichen Theorien und Wissenschaften nicht leugnen. Kuratorin Katrin Klingan.
Wir wollten nochmal einen Schritt zurückgehen und versuchen, grundsätzlicher in dem zu werden, wer eigentlich darüber entscheidet, was Leben ist und was Nicht-Leben ist, wie dieser Aushandlungsprozess vor allem in der Wissenschaft immer an bestimmten methodischen Möglichkeiten gebunden ist und wie dieses wieder ausstrahlt auf unsere gesellschaftliche Vorstellung, was Leben ist.
Vereinzelte Glanzpunkte in diesem sich an den verschiedenen Perspektiven reibenden Denken, das meanderte und spekulierte, assoziierte und sich an neuen Begriffen und Zusammenhängen versuchte, gab es natürlich auch. Zum Beispiel, als der amerikanische Literaturwissenschaftler Louis Chu-Tsukei auf seine Kollegin Melody Sue traf und beide gemeinsam über Echo und Sound nachdachten. Sie aus der Perspektive der Meeresforscherin, die sich mit dem Leben von Walen beschäftigt, eher in Bezug auf die Verbindungen zwischen Sklaverei, Literatur und technischer Entwicklung.
The history of robotics, for example, borrows from the notion.
Die Geschichte der Roboter leiht sich ihre Motive bei der Beobachtung der Sklaverei. Im ausgehenden 19. Jahrhundert werden in der Science-Fiction-Literatur Roboter als Sklaven beschrieben, als eigene Rasse, die sich gegen ihre Herren erhebt und einen Bürgerkrieg entfacht. Solche Erzählungen sind definitiv davon inspiriert, was zur selben Zeit in den USA geschah, wo Sklaven zu Maschinen oder Werkzeugen degradiert wurden, die man nach Belieben benutzen konnte.
Die Momente, in denen auf der Gesprächsebene Natur und Politik, der Gebrauch und die Bestimmung von Körpern, Kolonialismus und Umweltschutz zusammenkamen, korrespondierten überraschend gut mit der formalen Seite der Veranstaltung. Denn alle Gespräche, Vorträge, Filme und Proklamationen wurden von einer Performance eröffnet und begleitet, in der 18 Tänzer, überwiegend unbekleidet, sich wie Herdentiere durch den Raum bewegen, wie Gänse schnattern oder pflanzenhaft Arme und Beine im Wind wiegen.
Gelegentlich und immer ganz am Rande entstehen dabei intensive Gespräche zwischen Zuschauern und Performern, in denen Letztere aus ihren faunischen und floralen Daseinsformen ins Menschliche zurückkehren. In diesen hybriden Gestalten, die die beiden Choreografen Scarlett Yu und Xavier Leroy in Temporary Title entstehen lassen, löste sich der absichtlich unscharfe Begriff der Lebensformen auf ganz sinnliche und damit auf eindrücklichste Weise ein.
Elisabeth Nehring über akademische Diskurse und Gänsegeschnatter aus menschlichen Kehlen bei den Lebensformen im Haus der Kulturen der Welt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Çantürk Kiran.
Die Anwältin Sedan Ateş ist mit dem Luther-Preis Das unerschrockene Wort ausgezeichnet worden. Der Einsatz für Freiheit und Demokratie sei auch in einem Land wie Deutschland leider nicht einfach und keine Selbstverständlichkeit, sagte sie in ihrer Dankesrede. Wenn sie sich über einen politischen Islam beklage und vor rechtsradikalen Deutschen fürchte, dann aus denselben Gründen. Diese Extremisten hätten dieselben Wertvorstellungen, betonte sie. Die Preisverleihung fand unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt. Ateş hat die Liberale eben Rusch-Goethe-Moschee in Berlin gegründet. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Ein US-Museum hat die AfD aufgefordert, das Gemälde Sklavenmarkt von Jean-Léon Girôme nicht länger für ihren Wahlkampf zu benutzen. Der Direktor des Clark Art Institute schrieb dem Berliner Landesverband, man sei im Besitz des Gemäldes aus dem Jahr 1866 und lehne dessen Verwendung für eine politische Agenda ab. Das Kunstwerk zeigt turbantragende, bärtige Männer, die eine nackte Frau zu begutachten scheinen. Auf einem Wahlplakat der AfD ist dieses zu sehen mit den Slogans »Europäer wählen die AfD« und »Damit aus Europa nicht Arabien wird«. Das ZDF muss Wahlwerbung der NPD nicht zeigen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Koblenz entschieden. Der Werbespot zur Europawahl verstoße eindeutig gegen allgemeine Strafgesetze. Der Bericht mache in Deutschland lebende Ausländer in einer Weise bösartig verächtlich, die ihre Menschenwürde angreife und geeignet sei, den öffentlichen Frieden zu stören, so die Begründung des Gerichts. Der Rechtsanwalt der NPD bezeichnete die Entscheidung als nicht nachvollziehbar. Nun wird sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage beschäftigen müssen. Auch die ARD hatte den Beitrag zurückgewiesen. Das Duchamp-Forschungszentrum in Schwerin feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit einem internationalen Symposium. Der Künstler Marcel Duchamp entziehe sich eindeutigen Definitionen, erklärte die Leiterin des Zentrums, Cornelia Röder im Deutschlandfunk Kultur.
Und das Schachspiel war für ihn ja auch eine Art von Kunst, weil er gesagt hat, das Setzen der Figuren ist wie ein Zeichnen im Raum. Spielerische Züge, Kombinationen, Denkoperationen, all das, was man im Schach ja braucht, das ist auch in seinem gesamten Oeuvre zu finden. Also das Schachspielen ist wie eine Metapher für Kreativität bei Marcel Duchamp.
Die Sammlung in Schwerin ist mit ihren 91 Kunstwerken eine der weltweit bedeutendsten.
Myanmar, ein Land, aus dem medial nicht viel herausdringt, außer einem immer wieder aufflammenden Rohingya-Konflikt und der Enttäuschung darüber, dass die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi die Erwartungen der westlichen Welt dann doch nicht erfüllt, zumindest was die demokratische Entwicklung im Land betrifft. Vor kurzem wurde in Myanmar der Filmemacher Mintin Kokoji verhaftet, weil er in den sozialen Medien Kritik am Militärregime äußerte. Andrea Kuhn ist am Telefon, Leiterin des Menschenrechtsfilmfestivals in Nürnberg. Guten Abend, Frau Kuhn.
Hallo, Frau Schwarz.
Frau Kuhn, Sie gehören zu den hunderten weltweiten Unterzeichnern eines offenen Briefes zur Freilassung von Mintin Kokoji. Was hat er denn genau falsch gemacht?
Naja, aus meiner Sicht natürlich überhaupt gar nichts. Aber er hat wohl in ein oder zwei Facebook-Posts das Militär kritisiert. Und darauf steht in Myanmar immer noch eine Gefängnisstrafe. Es geht konkret um die Kritik an der Verfassungsänderung, die 2008 eingetreten ist. Das war eigentlich das Jahr, in dem sich Myanmar an stärker demokratischen Reformen geöffnet hat. Aber das Militär hat sich noch immer 25% aller Sitze im Parlament vorbehalten. Und das ist natürlich immer noch ein Stachel im Fleisch aller Demokraten und Demokratinnen in Myanmar. Und das hat Mintin kritisiert.
Ist denn Mintin Kokoji so ein kritischer Geist? Haben Sie ihn so kennengelernt?
Er ist ein sehr, sehr kritischer Geist. Er ist Demokratieverfechter der ersten Stunde, hat auch viel schon vor diesen Reformen auch entsprechend gekämpft und gelitten. Und er ist nicht nur Filmemacher, sondern er hat zum Beispiel auch 2013 das Menschenrechtsfilmfestival in Myanmar gegründet. Und daher kenne ich ihn auch persönlich und ist ein außerordentlich mutiger und immer kritischer Mensch, der alles, was er sieht, was er beobachtet, kritisch aufnimmt und auch kommentiert und diese Freiheit sich auch nach wie vor nicht nehmen lassen möchte.
Und dadurch im Land, zumindest für den Bereich Film, den Blick zu weiten.
Ganz richtig, aber er hat das noch einen Schritt weiter gegangen. Das Festival hat selber eine Art Dokumentarfilmschule gegründet, damit Birmanen selbst aus Myanmar kritisch berichten können, und zwar über das Medium des Dokumentarfilms, das bislang in Myanmar nicht sehr weit verbreitet ist. Aber Coco G war schon immer klar, dass es nicht reicht, nur Filme von außen zu zeigen, sondern es geht darum, eine kritische Öffentlichkeit im Lande zu schaffen. Und dazu muss man eben auch Leute ausbilden, die die technischen und künstlerischen Möglichkeiten Dokumentarfilms kennen. Also insofern geht seine Arbeit weit über das Festival und sein eigenes Filmschaffen hinaus. Und er versucht seit Jahren auch eine neue Generation kritischer Filmemacher in Myanmar hervorzubringen.
Wirft er denn in seinen eigenen Filmen auch einen kritischen Blick auf das Land?
Ja, natürlich. Er hat einige Kurzfilme gemacht, aber auch schon 7 Langfilme. Und der vielleicht bekannteste, Floating Tomatoes, ist ein Film, der sich mit einer Umweltproblematik beschäftigt, nämlich mit einem unglaublich hohen Pestizidlevel in einem der großen Seen in Myanmar. Und was das für Auswirkungen hat auf die Fischerei und auf das Ökosystem dort insgesamt. Es ist eine Kritik an den herrschenden Verhältnissen und damit sieht man natürlich auch schon wieder leicht den Zorn von den Mächtigen auf sich.
Und jeder, der die freie Meinung äußert, lebt offenbar in der Gefahr, so wie Mintin Kokoji, dass er oder sie verhaftet wird.
Ja, das ist korrekt. Und was uns besondere Sorge bereitet, ist, dass Mintin Kokoji in einem sehr schlechten körperlichen Zustand im Augenblick ist. Er leidet an Leberkrebs und hat erst vor 3 Monaten eine schwere OP hinter sich gebracht. Die Haftbedingungen, unter denen er im Augenblick gehalten wird, und der verweigerte Zugang zu Medikamenten und zu einer ordentlichen ärztlichen Begleitung, lassen uns um seine Gesundheit fürchten und auch ein Stück weit um sein Leben. Er hat vorgestern bereits zum 2. Mal Kaution verweigert bekommen. Das wäre jetzt im Augenblick unser Hauptfokus, dass er zunächst auf Kaution freikommt, damit er seine medizinische Behandlung fortsetzen kann und zumindest, bis es dann den nächsten Gerichtstermin gibt, in Freiheit und in guter Versorgung untergebracht wird.
Andrea Kuhn, Leiterin des Menschenrechtsfilmfestivals in Nürnberg, über die Inhaftierung ihres burmesischen Kollegen Mintin Kokoji. Und das Gespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Seit einem Vierteljahrhundert dokumentiert der Fotojournalist Jesus Abad die Gräuel des bewaffneten Konfliktes in Kolumbien, die Massaker der FARC, der Paramilitärs, der Militärs ebenso wie Landvertreibungen. Es sind Bilder, mit denen er vor allem der nachwachsenden Generation der Kolumbianer vermitteln will, dass das Land den Frieden braucht. Abad hat die Gewalt auch schon am eigenen Leibe zu spüren bekommen. In jungen Jahren wurde er von Guerillakämpfern gekidnappt. Unser Reporter Burkhard Birke hat Jesus Abad am Rande einer Ausstellung in Bogotá getroffen. Dort werden die Fotografien derzeit in einem Kloster mitten in der Stadt gezeigt.
Mi trabajo es una lucha constante contra el olvido.
Seine Arbeit sei ein ständiger Kampf gegen das Vergessen. Jesus Abad ist Überzeugungstäter. Selbst Kind einer vom Land vertriebenen Familie hat der 52-jährige Fotoreporter seine Augen, Ohren und Kamera ganz in den Dienst der Opfer des jahrzehntelangen Konflikts in Kolumbien gestellt. Zigtausende Fotos hat er in den letzten 25 Jahren geschossen, Massaker, Flucht und Gräueltaten dokumentiert, Porträts vor allem von Frauen, Kindern und alten Menschen gezeichnet.
Wir haben privilegiado hacer un homenaje a las víctimas, ¿no?
Wir haben uns dafür entschieden, in der Ausstellung vor allem die Opfer zu würdigen. Deshalb zeigen wir die Gesichter und das Leben der Menschen, die unter der Gewalt gelitten haben. Mit den Bildern wollen wir aber auch die Notwendigkeit zur Versöhnung aufzeigen.
Knapp 600
Fotos hat Kuratorin Maria Belén Sáez de Ibarra mit ihrem Team ausgewählt und auf 4 Säle im Obergeschoss des Klosters San Agustin verteilt.
Lo que hicimos fue constelaciones de imágenes.
Wir haben die Fotos entsprechend der Dynamik des bewaffneten Konflikts zusammengestellt und auf die Räume verteilt. Der erste Saal mit dem Titel »Das schweigende Land« behandelt die Vertreibung. Der zweite steht unter dem Thema »Es gibt keine Finsternis, die das Licht nicht besiegt« und nimmt Bezug auf Entführung, Mord und gewaltsames Verschwinden. Und dann gibt es zwei große Säle mit Bildern über die großen Verbrechen, die Abad über all die Jahre dokumentiert hat, und zwar aus der Opferperspektive.
Besonders beeindruckend ist der erste Saal, wo aus alten Zeitungen gebaute Bäume einen speziellen Rahmen schaffen. Viele Fotos sind schwarz-weiß, einige farbig. Zu sehen sind vor allem Kinder und Frauen, deren Söhne und Töchter in den Krieg zogen, Vertriebene, verzweifelte, bewaffnete Gruppierungen in teils absurden Situationen. Es geht nicht um Effekthascherei, sondern darum, dass sich hinter jedem traurigen Augenpaar, hinter jedem Bild Lebensgeschichten, menschliche Schicksale verbergen. Ein Massaker der Paramilitärs in Urabá. Jesus Abad selbst führt immer wieder und gerne Besuchergruppen durch die Ausstellung, erzählt das, was Besucher wie Ricardo sonst nur erahnen können.
Das sind Lebenssituationen und nicht nur Fotos für mich. Es bricht mir das Herz und man weiß nicht so recht, ob man in die Tiefe der Angst Kolumbiens und seiner Menschen schaut oder nur oberflächlich sieht, was sie durchlitten haben.
Wir haben alle Angehörige, die Opfer des Krieges geworden sind. Diese Ausstellung appelliert aber auch, den Frieden und das wenige Erreichte zu verteidigen.
Anders als Ana Maria Montoya verdrängen viele Kolumbianer die Vergangenheit. 7 Millionen Vertriebene, mehr als 300.000 Tote und Verschwundene, Entführungen, Guerilla, Paramilitärs, Militärs als Täter, aber irgendwie auch als Opfer. Jesus Abads Fotos klagen nicht an, sie dokumentieren, schockieren, bringen die Besucher ins Grübeln.
Viele Menschen säen Hass in Kolumbien, Rechtsextreme, aber auch einige religiöse Gruppierungen und auch Politiker der extremen Linken. Ihnen allen sage ich, es reicht. Die Menschen sind es leid, in Angst leben zu müssen.
Glaubt Jesus Abad. Die Ausstellung mit dem bezeichnenden Namen Testigo, Zeuge, ist mehr als nur ein Zeugnis einer gewaltgeprägten Vergangenheit. Eindrucksvoll kuratiert, auch mit Audios, Videos und Steinornamenten. Diese Ausstellung ist ein politisches Statement. Sie lebt von der Authentizität der Bilder, die Jesus Abad oft unter hohem Risiko für sein eigenes Leben gemacht hat. Über die Gefahren als Fotograf und Dokumentar der Kriegsgräuel spricht er nicht gerne. Jesus Abad stellt seine Arbeit ganz in den Dienst des Friedens, gerade jetzt, wo der Prozess wieder gefährdet erscheint.
Wir wollen in Frieden leben und gemeinsam können wir das Land voranbringen. Denn Kolumbien ist ein wunderbares Land, unglaublich reich, aber sehr klassenbewusst, sehr rassistisch und eines mit der ungleichsten Einkommensverteilung in der Welt.
Jesus Abad, kolumbianischer Fotoreporter und Botschafter des Friedens, getroffen hatte ihn Burkhard Birke in seiner Ausstellung in Bogota. In der Feuilleton-Presseschau blicken wir wie immer samstags auch auf die vergangenen Tage. Heute durch die Brille unserer Pressebeschauerin Ulrike Timm.
Schade also. In der Frankfurter Rundschau regt sich Christian Thomas darüber auf, wie ignorant und bisweilen infam die Debatte im Netz über den Wiederaufbau von Notre Dame geführt werde. Tenor, schade, ja, dumm gelaufen. So ausgeprägt das gleichgültige Achselzucken, wegen der Initiativen zum Wiederaufbau und vor allem der Spenden war es mit der Gleichgültigkeit gegenüber der Kathedrale unmittelbar vorbei. Die Investition in Steine wurde angesichts der Nöte in der Welt, des Elends im Jemen oder in Syrien, der Ertrinkenden im Mittelmeer als Hartherzigkeit hingestellt, als Heuchelei, als Zynismus gebrandmarkt. Sollte es sich bei den abschätzigen Bemerkungen über totes Gestein oder eine abgefackelte Notre Dame um einen weiteren Aufstand der Affekte handeln? Auch die Süddeutsche Zeitung macht sich vor dem Hintergrund des ausgerufenen Architektenwettbewerbs Gedanken zur Zukunft der Kirche unter der Prämisse neu gegen alt. Der Reigen der Entwürfe ist staunenswert, wenn man einmal vom vielleicht provokativ gemeinten, tatsächlich absurden Vorschlag von Tom Wilkinson absieht, Verschönerung der ziemlich gotischen, aber auch ziemlich römisch-katholischen Kathedrale durch ein anmutiges Minarett, dann gibt es keine Stahlglasformalismen mehr, mit denen sich Notre Dame nicht überformen ließe. Andere, so spottet Gerhard Matzig, würden am liebsten erstmal die 1300 Eichen, aus denen der Dachstuhl bestand, wieder aufforsten, um dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Aber das läge ja schon mit dem ambitionierten, wenn auch kunsthistorisch sagenhaft unseriösen Fünfjahresplan des französischen Präsidenten über Kreuz. Die Times brachte einen angeblichen Entwurf von Norman Foster in Umlauf, Glasdach und ein nadelspitzer Stahlturm samt Aussichtsplattform. Das Büro Foster distanzierte sich sofort, aber die Skizzen sorgten für Aufregung. Nicht nur diese Skizzen. Ganz vorsichtig fasste die Richterin das Corpus Delicti an, denn es ging um Kunst und die sollte weg. Gerhard Richter hatte ein paar Skizzen ins Altpapier geworfen und nun wissen wir, auch der Müll von Gerhard Richter gehört Gerhard Richter. Der Mann, der die weggeworfenen Entwürfe aus dem Altpapier fischte, um sie zu verkaufen, wurde wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt. Das berichten knapp oder ausführlich alle Feuilletons. Wo das Altpapier von Leonardo da Vinci abgeblieben ist, wird sich kaum noch klären lassen. Er verstarb vor 500 Jahren am 2. Mai 1519 und für die Welt ist klar, heute wäre er ein Start-up-Genie. Er muss nicht um seine Follower fürchten, denen die christliche Ikonografie zu analog ist, meint Swantje Karich und bemüht sich etwas angestrengt, den Überkünstler, den unzuverlässigen Chaoten und Freigeist Leonardo ins Heute zu beamen. Aber klar doch, Leonardo, like. Kia Fahlans Leonardo-Hymne in der Süddeutschen ist subtiler, aber die Autorin kann auch aus dem Vollen schöpfen, hat sie doch gerade eines der neuen dicken Leonardo-Bücher veröffentlicht. Ein halbes Jahrtausend ist Leonardo da Vinci nun schon tot und er fehlt noch immer, stellt sie ihr Fazit gleich an den Anfang. Possierlich, sich den Künstler heute vorzustellen, er täte uns wohl nicht den Gefallen, sich in die nächste Talkshow zu setzen. Und wenn doch, würde er erst einmal die Kamera auseinandernehmen, als wäre sie eine frische Leiche, deren Anatomie es zu erkunden gilt. Und wenn wir, Leonardo, unsere Welt erklären wollten, wären wir mit unserem Latein schnell am Ende, so die Süddeutsche Zeitung. Denn den Sitz der Seele, den er in seinen sezierten Menschenschädeln suchte, haben auch die Neurobiologen nicht gefunden. Frankfurter Allgemeine und Tagesspiegel widmen sich einer etwas jüngeren Ikone, vor 300 Jahren erschien Defoes Roman Robinson Crusoe. Was für ein Glück, dass Daniel Defoe vor 300 Jahren die Entscheidung traf, den Helden nicht verdursten zu lassen, freut sich die Frankfurter Allgemeine. Dessen Startbedingungen waren nach Schiffbruch nicht günstig. Allerdings, so lesen wir weiter, fing Robinson auf der Insel, an deren Strand er gespült wurde, keineswegs bei Null an. Nicht nur, weil er sich in 12 Fahrten zum Wrack alles holte, was dort zu finden und zu gebrauchen ist, sondern auch, weil er sich nach 4 Jahren als Farmer in Brasilien Kenntnisse und Fähigkeiten angeeignet hat, die ihm auf der Insel nützen, stellt Tilman Spreckelsen fest. Bloß DIN A Freitag zu missionieren und in kolonialistischer Manier einen neuen Namen zu geben, ohne nach dem ursprünglichen auch nur zu fragen, das ginge heute gar nicht mehr. Weshalb der Tagesspiegel zu einem Schnelldurchgang durch die Literaturgeschichte ansetzt, auf der Suche nach unterschiedlichsten Robinson-Geschichten. Empfohlen wird uns vor allem die widerborstige Streitschrift eines Zeitgenossen von Daniel Defoe, Charles Gilden. Der legte nämlich richtig los. Gegen Defoe. Robinson Crusoe und Freitag stellen ihren Autor zur Rede. Gibt es jetzt auch auf Deutsch. Im Ohr bleiben die liebevollen Nachrufe auf die Schauspielerin Hannelore Elsner. Lebensfroh und eisern diszipliniert zugleich ließ sie ihre schwere Erkrankung nicht nach außen dringen. Nun ist sie 76-jährig gestorben. Regisseurin Doris Dörrie bleibt weitgehend im Präsens, wenn sie in der Süddeutschen Zeitung von Elsner spricht. Das Schönste, da sind wir uns einig, ist doch, zusammen etwas zu erzählen, was wahrhaftig unterhaltsam, wild und schön ist. Dafür nimmt sie alles in Kauf. Ohne die wilde, verführerische und unabhängige Hannelore Elsner ist der deutsche Film der letzten 6 Jahrzehnte undenkbar, schreibt Hans-Georg Rodeck in der Welt und titelt salomonisch: Sie war so frei.
Ulrike Timm schaute in die Feuilletons von morgen und der vergangenen Tage. Das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarz. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und gute Nacht.